Kapitel 17. Lass ihn noch dies Jahr. Nach Lukas Kapitel 13, Verse 6 bis 9. In seinen Lehren verband Christus die Warnung vor dem Endgericht stets mit der Aufforderung, Gottes Gnade anzunehmen.
Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu erhalten. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.
Das Verhältnis seines Gnadenwirkens zur Gerechtigkeit Gottes veranschaulicht Jesus im Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Oft hat Christus die Menschen auf den Anbruch des Reiches Gottes hingewiesen und ihre Unwissenheit und Lässigkeit scharf getadelt. Die Zeichen am Himmel, die auf das Wetter schließen lassen, deuteten die Leute ohne Schwierigkeit. Die Zeichen der Zeit dagegen, die so klar seine Mission ankündigten, erkannten sie nicht. Wie heute, so waren auch damals die Menschen gern geneigt, sich für die erklärten Lieblinge Gottes zu halten und die Botschaft des Tadels nur auf andere anzuwenden. Von seinen Zuhörern erfuhr Jesus von einem Ereignis, das gerade große Aufregung verursachte. Einige Maßnahmen des Pontius Pilatus, des Statthalters von Judäa, hatten das Volk schon gekränkt und einen Aufstand in Jerusalem heraufbeschworen. Pilatus hatte ihn gewaltsam unterdrücken wollen. Dabei waren römische Soldaten bis in den Tempelvorhof gedrungen, wo sie mehrere galiläische Pilger beim Schlachten der Opfertiere überfallen und getötet hatten. Die Juden glaubten, jedes erlittene Unheil sei eine göttliche Strafe für begangene Sünden. Die Leute, die von der Gewalttat der Römer berichteten, waren insgeheim befriedigt. Aus ihrem eigenen Glück glaubten sie schließen zu können, sie seien viel besser und darum Gott angenehmer als jene Galiläer. Sie erwarteten, Jesus werde die Pilger verdammen, da sie sich ihre Strafe doch zweifellos reichlich selbst irgendwann verdient hätten. Die Jünger wagten nicht, ihre Ansicht auszusprechen, bevor sie die des Meisters gehört hatten. Er hatte es ihnen nämlich streng untersagt, über den Charakter anderer zu urteilen und ihnen nach dem eigenen begrenzten Urteil eine Strafe zuzumessen. Nichtsdestoweniger erwarteten sie von Christus, er werde die getöteten Opferer als besonders schlimme Sünder brandmarken. Seine Antwort überraschte sie deshalb sehr. Der Heiland wandte sich zur Menge und sprach:
Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.
Jene unglückseligen Geschehnisse sollten dazu dienen, die Menschen zu Herzensdemütigung und Sündenbekenntnis zu veranlassen. Denn schon sammelte sich der Sturm der Vergeltung, um wenig später über alle hereinzubrechen, die nicht Zuflucht in Christus gefunden hatten. Während Jesus zu den Jüngern und der Volksmenge predigte, sah er mit prophetischem Blick Jerusalem von Heeren belagert, hörte er das Geräusch der anrückenden Feinde und schaute die Tausende und Abertausende, die bei der Belagerung ihr Leben lassen würden. Viele Juden würden später, wie jene Galiläer, in den Vorhöfen des Tempels beim Opfern erschlagen. Durch die Heimsuchungen, die einige wenige betroffen hatten, wollte Gott das ganze Volk warnen, das ohne Ausnahme schuldig war. So sprach Jesus:
So ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen.
Eine kleine Weile sollte die Gnadenzeit noch dauern. Noch hatten die Menschen Zeit zu erkennen, was ihrem Frieden dienlich sei. Der Herr fuhr fort:
Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft?
Die Zuhörer Christi konnten die Bedeutung seiner Worte unmöglich missverstehen. David hatte Israel als den Weinstock besungen, der aus Ägypten gebracht worden sei. Jesaja hatte geschrieben:
Des Herrn Zebaoth Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing.
Der Feigenbaum im Weinberg des Herrn war ein Bild der Generation, in die der Heiland hineingeboren worden war und die ganz besonders unter der Obhut und dem Segen Gottes stand. Was Gott mit seinem Volk beabsichtigt und welch herrliche Möglichkeiten ihm offenstehen, das kommt in dem bedeutsamen Wort zum Ausdruck.
Wo sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise.
Der sterbende Jakob sprach, getrieben vom Heiligen Geist, über seinen Lieblingssohn:
Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem allmächtigen Gott seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt.
So hatte Gott Israel als prächtige Rebe an den Quellen des Lebens gepflanzt. Sein Weinberg war
auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte.
Die Juden stellten in den Tagen Jesu ihre Frömmigkeit viel offener zur Schau als in älteren Zeiten. Und das, obwohl sie gerade damals viel weniger vom Geist Gottes besaßen. So bewundernswürdige Charakterzüge, wie sie etwa das Leben des Josef gekennzeichnet hatten, gingen dem Volk Israel völlig ab. Gott, offenbart in seinem Sohn, hatte Früchte gesucht, aber keine gefunden. Israel hinderte das Land. Schon sein bloßes Dasein war ein Unglück. Nahm es doch im Weinberg den Platz weg, auf dem ein fruchtbringender Baum gedeihen könnte. Es raubte der Welt die Segnungen, die Gott ihr geben wollte. Seit langem hatten die Israeliten Gott vor den Heiden in falschem Licht erscheinen lassen. Sie waren also nicht nur nutzlos, sondern geradezu ein Hindernis. Ihre Religion war weitgehend irreführend und bewirkte Verderben statt Erlösung. Der Weingärtner im Gleichnis teilt ganz und gar die Meinung, der Baum müsse, wenn er unfruchtbar bleibe, abgehauen werden. Doch er weiß auch, wie viel dem Besitzer an diesem tauben Baum liegt, und er teilte diese Zuneigung. Nichts würde ihn mehr freuen, als dass der Feigenbaum wachsen und Früchte tragen würde. Ganz im Sinne des Eigentümers schlägt er vor:
Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht.
Der Gärtner lehnte es also nicht ab, an einem so wenig versprechenden Gewächs zu arbeiten. Er ist sogar bereit, ihm noch mehr Sorgfalt als bisher zu widmen, ihm die günstigsten Umweltbedingungen zu schaffen und ihm jede erdenkliche Aufmerksamkeit und Mühe zu schenken. Der Besitzer und der Winzer sind am Gedeihen des Baumes gleichermaßen interessiert. So waren auch Gott Vater und Gott Sohn sich in der Liebe zum auserwählten Volk völlig einig. Christus gab seinen Zuhörern des Öfteren zu verstehen, dass ihnen noch günstigere Wachstumsmöglichkeiten als je zuvor geboten werden sollten. Gott werde in seiner Liebe alle nur möglichen Mittel ersinnen und anwenden, sie zu Bäumen der Gerechtigkeit zu machen, die Früchte trügen zum Segen der Welt. Jesus erwähnte in dem Gleichnis nicht, welchen Erfolg der Winzer mit seinen Bemühungen hatte. Diese Frage blieb offen. Der Ausgang der Geschichte hing von den Menschen ab, die den Worten Jesu lauschten. Ihnen galt die Warnung:
Wenn aber nicht, so haue ihn ab.
Von ihnen also hing es ab, ob diese unwiderruflichen Worte einst ausgesprochen werden würden. Der Tag des Zorns war nahe, und mit den Heimsuchungen, die Israel bereits befallen hatten, warnte der Herr des Weinbergs in gnädiger Weise das Volk vor der Vernichtung des unfruchtbaren Baumes. Bis in unser Zeitalter ist diese Warnung lebendig geblieben. Gleichst du, sorgloses Herz, einem nutzlosen Baum im Weinberg des Herrn? Wird der Verdammungsspruch, wenn er in Kürze fällt, auch dir gelten? Wie lange nimmst du schon die Gaben Gottes als selbstverständlich hin? Und wie lange lässt du ihn schon auf die Erwiderung seiner Liebe warten? Es ist eine große Ehre, in seinem Weinberg gepflanzt zu sein und unter der Obhut des Gärtners zu stehen. Wie oft hat die frohe Botschaft von der Güte Gottes dein Herz berührt? Du hast den Namen Christi angenommen, bist äußerlich Glied der Gemeinde, die sein Leib ist, und weißt dennoch ganz genau, dass dir die lebendige Verbindung mit der Quelle der Liebe fehlt. Dich durchfließt nicht der Strom seines Lebens, und die Gnadengaben seines Wesens bekunden sich in deinem Leben nicht als Frucht des Geistes. Der unfruchtbare Baum empfängt Regen und Sonnenschein und wird vom Gärtner gehegt und gepflegt. Alle erforderlichen Nährstoffe entzieht er dem Boden. Doch seine Zweige sind nutzlos und nehmen dem Land nur Licht weg, so dass um ihn her keine fruchtbringenden Pflanzen mehr gedeihen können. In eben derselben Weise bringen die Gaben, die Gott so reichlich für dich aufwendet, der Welt keinen Segen. Im Gegenteil, du raubst anderen die Vorrechte, die sie an deiner Statt haben könnten. Wahrscheinlich bist du dir kaum bewusst, dass du das Land hinderst. Doch Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat dich noch nicht abgeschlagen. Er blickt nicht teilnahmslos auf dich herunter, wendet sich nicht gleichgültig von dir ab und überlässt dich nicht einfach dem Verderben. Vielmehr ruft er dir zu, was er vor Zeiten Israel zurief:
Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch.
Der erbarmensreiche Heiland setzt sich für dich ein.
Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge.
Mit welch unermüdlicher Liebe diente Christus dem Volke Israel während jener Zeit vermehrter Prüfungen. Noch am Kreuz betete er:
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Nach seiner Himmelfahrt wurde das Evangelium zuerst in Jerusalem gepredigt. Dort wurde der Heilige Geist ausgegossen. Dort offenbarte die erste Evangeliumsgemeinde die Kraft des auferstandenen Heilandes. Dort besiegelte Stephanus sein Zeugnis durch den Tod mit einem
Angesicht wie eines Engels Angesicht.
Alle Schätze des Himmels hatte Israel empfangen.
Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberge, das ich nicht getan habe?
Fragt Christus. Auch um dich lässt seine Mühe und Sorge nicht nach, sondern sie wächst sogar. Noch immer sagt er:
Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab.
Ein Herz, das auf das Wirken Gottes nicht eingeht, verhärtet so sehr, dass es zuletzt dem Einfluss des Heiligen Geistes überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Dann heißt es,
so haue ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft?
Doch heute lädt Gott dich noch ein.
Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott. So will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn soll sich von ihnen wenden. Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie, und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde, und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Von Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein von Libanon.